Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lesen ist das Tor zur Welt. Doch nach wie vor fällt es mehreren Millionen Menschen in Deutschland schwer zu lesen. Wie lässt sich das ändern? Das Projekt Alpha-Dekade zieht heute Halbzeitbilanz. Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, die MINT-Fächer sind für die gesellschaftliche Teilhabe ebenso wichtig, wie lesen und schreiben zu können. Sie sind im Lockdown zu kurz gekommen. Wie lassen sich Mathe-Lücken schließen? Auch das wollen wir heute klären bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Die Zahl stagniert seit Jahren um die 6,2 Millionen. So viele Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen oder schreiben. Bund und Länder haben deshalb 2016 das Projekt Alpha-Dekade gestartet. Damit sollen innerhalb einer Dekade, also eines Jahrzehnts, möglichst viele Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erreicht und zum Lernen motiviert werden. Jetzt, nach 5 Jahren, ist Halbzeit. Wo stehen wir? Heute wird Bilanz gezogen von den politisch Verantwortlichen, unter anderem mit einer Bevölkerungsumfrage zur Bedeutung des Lesens. Genau das machen wir auch mit Professor Josef Schrader, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung in Bonn. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Jahn.
6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht richtig lesen und schreiben können. Das ist eine hohe Zahl und sie stimmt nachdenklich, denn wer nicht ausreichend lesen kann, ist von vielen Informationen ja abgeschnitten, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Zu welchen Ergebnissen kommt die aktuelle Bevölkerungsbefragung, die heute zur Halbzeitbilanz veröffentlicht wird?
Die zeigt unter anderem zum einen, dass eine weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Lesen als eine fundamentale Kompetenz betrachtet. Wichtiger genommen wird erstaunlicherweise nur der Umgang mit Geld, oder möglicherweise ist das auch nicht überraschend. Also es steht sozusagen in der Wertschätzung der Bevölkerung ganz, ganz oben. Zugleich zeigt die Bevölkerungsumfrage aber auch, dass diejenigen, von denen wir sagen, sie verfügen über geringe Lesekompetenzen, sie sind gering literalisiert, besondere Schwierigkeiten haben, unter den aktuellen Bedingungen, den Corona-Bedingungen, sich die Informationen zu verschaffen, die sie benötigen. So sind es etwa bei denjenigen, die lesend anstrengend finden, 58%, die darauf hinweisen, dass sie zum Beispiel offizielle Corona-Verordnungen von Ämtern oder Behörden kaum verstehen können, dass sie Schwierigkeiten haben, Informationen über aktuelle Corona-Regelungen aus Nachrichtensendungen oder Nachrichtenseiten im Internet zu verstehen. Das sind natürlich sehr, sehr große Zahlen, die zu Verunsicherung führen und in Teilen möglicherweise auch verständlich machen, wie groß derzeit die Anspannung, die Krisenstimmung in der Bevölkerung ist, bezogen auf ein Ende der Pandemie.
Wenn Lesen der Schlüssel zu Informationen ist, zu Wissen ist, dann ist natürlich die Frage, wie lassen sich die Betroffenen erreichen? Welche Ansprache, welche Lernangebote erweisen sich als wirkungsvoll und motivierend, um Lesen und Schreiben auch noch in höherem Alter zu lernen?
Das ist natürlich eine der Kernfragen. Da muss man zunächst ganz nüchtern feststellen, dass, wenn man diese 6,2 Millionen zum Ausgangspunkt nimmt, es eine große Diskrepanz gibt zwischen denjenigen, die grundlegenden Qualifizierungsbedarf im Umgang mit der Schriftsprache haben, und einige 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Alphabetisierungskursen oder an arbeitsplatznahen Qualifizierungsmaßnahmen auf der anderen Seite. Und eine der großen Herausforderungen wird darin bestehen, diese Lücke in den kommenden Jahren zu schließen. Grundlegend muss man in Rechnung stellen, dass diejenigen, die man erreichen möchte, mit den klassischen Ansprachestrategien von Weiterbildungseinrichtungen, man macht Angebote und wartet in Anführungszeichen dann auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nur schwer erreicht werden können. Deswegen sind in den letzten Jahren sehr viele Versuche unternommen worden, sogenannte aufsuchende Bildungsarbeit zu praktizieren, also Zugang zu den Adressatinnen und Adressaten zu finden über ihre Lebenswelt, über die Arbeitswelt, über Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz oder Vorgesetzte, die dann auf diese Personen zugehen, sie unterstützen, begleiten in vertrauensvollen Beziehungen und sie möglicherweise dann auch motivieren, an arbeitsplatznahen Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen oder auch Kurse etwa an Volkshochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das auch ein bisschen ein Aufruf an jeden, auf seinen Mitmenschen zu achten und möglicherweise, wenn man bemerkt, da kann jemand nicht so richtig lesen und schreiben, zu versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, mit ihr ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch auf Angebote hinzuweisen, sich weiterzubilden? Oder wäre das zu übergriffig?
Das kann kann natürlich übergriffig sein, aber zunächst mal ist es ja wichtig, überhaupt für ein solches Phänomen sensibilisiert zu sein. Und da hat die Kade, weil Sie nach Zwischenbilanz gefragt haben, sicher in den vergangenen Jahren sehr vieles erreicht, indem über Öffentlichkeitsarbeit das Thema enttabuisiert wurde. Das ist ja die Voraussetzung erstmal dafür, dass auch im privaten Kreis, in den Vereinen, in der Nachbarschaft solche Personen identifiziert werden können, sodass sie dann sensibel und rücksichtsvoll angesprochen werden können.
Dazu gehört es sicherlich auch, das Vorurteil abzubauen, dass wer nicht richtig lesen und schreiben kann, auch nicht richtig arbeiten kann. Denn das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun.
Das ist in der Tat so. Die überwiegende Mehrzahl der Personen, über die wir gerade gesprochen haben, ist tatsächlich in das Erwerbssystem integriert, arbeitet häufig in angelernten, in ungelernten Berufen, aber nicht ausschließlich, findet also Zugang zu Erwerbstätigkeit. Von daher bedeutet mangelnde Lesefähigkeit nicht unbedingt Ausschluss von der Möglichkeit, seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber natürlich sind die Beschäftigungsmöglichkeiten eingeschränkt.
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Eigenmotivation, Lesen und Schreiben zu lernen. Wie kann man die Hemmschwelle bei den Personen, die das nicht richtig können, herabsetzen, dass sie plötzlich Lust empfinden, Spaß daran, motiviert sind?
Ja. Die Lernangebote, die von den Adressatinnen und Adressaten tatsächlich als motivierend betrachtet werden, das scheint immer dann der Fall zu sein, wenn dieser Umgang mit der Schriftsprache sehr enge Anschlussmöglichkeiten an alltägliche Arbeitsaufgaben, Lebensaufgaben beinhaltet. Wenn es also darum geht, Berichte zu schreiben, Schadensberichte zu schreiben, wenn es darum geht, Übergabeprotokolle angemessen lesen zu können oder wenn es darum geht, auf Briefe, die man von Behörden erhalten hat, angemessen reagieren zu können, indem man sie zunächst zutreffend versteht und dann möglicherweise sogar angemessen reagieren kann. Also Anwendungsnähe, Handlungsrelevanz sind, wenn man so will, didaktische Prinzipien, die eine große Rolle spielen, insbesondere bei dieser Adressatengruppe.
Was glauben Sie, wird in den nächsten 5 Jahren der Alpha-Dekade passieren? Wie könnte, wenn wir aktuell von 6,2 Millionen Menschen ausgehen, die nicht richtig lesen und schreiben können, wie klein könnte die Zahl in 5 Jahren sein?
Das ist sehr schwer abzuschätzen. Ohne diese Dekade wird man in diesem Feld überhaupt gar nicht vorankommen. Aber wenn Sie fragen, wie können wir von dieser Zahl von 6,2 Millionen deutlich herunterkommen, dann wird alles das, was wir bisher dazu unternommen haben, und da schließe ich jetzt uns als Wissenschaftler durchaus ein, das wird nicht genügen, um diesen Anteil zu halbieren. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Weshalb?
Weil wir ja nicht nur über diejenigen Personen nachdenken müssen, die bei uns zur Schule gegangen sind und trotzdem nicht oder nicht mehr hinreichend lesen und schreiben können, sondern wir müssen uns auch mit der Herausforderung auseinandersetzen, dass wir eine große Gruppe von Zugewanderten haben, die möglicherweise in ihrer Herkunftssprache literalisiert sind, aber über nicht hinreichende Kompetenzen im Umgang mit Deutsch als Bildungssprache verfügen.
Professor Josef Schrader, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung in Bonn, mit einem skeptischeren Blick auf die Alpha-Dekade als Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und KMK-Präsidentin Andrea Ernst, die heute von einem Erfolg der Alpha-Dekade bereits zur Halbzeit sprechen. Rein zahlenmäßig ist sie das noch nicht, denn es sind heute kaum weniger Menschen als 2016, die hierzulande nicht richtig lesen und schreiben können. Während Lesen grundlegend befähigt, Informationen aufzunehmen, helfen Mathe, Physik, Biologie, Chemie, Informatik diese Fächer gerne auch zusammengefasst als MINT-Fächer dabei zu verstehen, was die Welt im Innersten und darüber hinaus zusammenhält. Klappte das im Schul-Lockdown? Schließlich sind die MINT-Fächer ja nicht ohne. Mein Kollege Thomas Wagner hat in einem Gymnasium in Überlingen am Bodensee Schülerinnen und Schüler nach ihren Erfahrungen gefragt.
Mein Name ist Berenice Sedersberger. Mathe muss ich zugeben, meine Lehrerin im LK, die hat da viel mit Lernvideos auch gearbeitet, was, glaube ich, meinen Mitschülern und auch mir ab und zu durchaus geholfen hat. Was man sagen kann, ja, dieses Zwischendurchfragen im Unterricht mal den Nebensitzer oder die Nebensitzerin, das fehlt in gewisser Hinsicht.
Ich bin Philipp Zimmermann und meine MINT-Fächer sind einmal Mathe-Leistungsfach und Informatik-Basiskurs. Tatsächlich läuft es eigentlich gut. Wir arbeiten mit Projekten und haben jede Woche einmal eine Besprechung, wo wir den aktuellen Stand besprechen und mögliche Hilfestellung von den Lehrern kriegen. Wir machen eben auch viele private Gespräche, um sich eben im Team abzustimmen und zusammenzuarbeiten. Das läuft auch alles online. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch weiter online wäre, selbst wenn wir kein Corona hätten.
Ich bin Lea Schmehl. Ja, also bei Biologie haben Experimente schon mehr gefehlt. Da wir ansonsten viel experimentiert haben, da hat es dann ein bisschen dieses Mikroskopieren oder so gefehlt. Also das ist im Fernunterricht schwierig. Im Matheunterricht hatte ich keinerlei Probleme und wir hatten eben die guten Videokonferenzen, wo man Fragen stellen konnte.
Mein Name ist Gabriel Endres, meine MINT-Fächer sind Mathematik, Informatik, Chemie und Physik. Also bei uns im Chemieunterricht hat man stark gemerkt, dass die Experimente fehlen. Wir hatten jetzt war mal das Thema die Elektrochemie. Da gibt es ja zum Beispiel die galvanische Zelle, so eine Batterie. Und wenn man das halt immer nur in der Theorie sieht und nie selber mal messen kann, dass da eine Spannung entsteht, dann ist es schon ein Unterschied und auch das fehlt dann auch einem, vor allem weil es dann eben sehr theoretisch wird und überhaupt keinen praktischen Anteil mehr hat. Das ist ja auch immer ein Spaßfaktor auch gewesen im Unterricht, der Freude gemacht hat, wenn man selber experimentieren konnte. Und der fehlt einem dann komplett.
Experimente, der Spaßfaktor ist nicht zu unterschätzen, um Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften zu interessieren. Ein Physiklehrer aus Düsseldorf hat sich deshalb etwas einfallen lassen. Neben dem Distanzunterricht, den er bis vergangene Woche Corona-bedingt in seinem Fach halten musste, hat er gemeinsam mit zwei seiner Schüler Videos von aufwendigen Physikexperimenten produziert und auf YouTube hochgeladen. Zusätzliches Infomaterial für seine Klasse und jeden, den es darüber hinaus interessiert. Und davon gibt es offenbar viele. Vivien Leuer hat sich das für uns einmal näher angeschaut.
In den letzten Zügen sind wir. Nur wir müssen gerade hier noch die Messung justieren und dann geht's los.
Max Metelmann ist Physiklehrer am Düsseldorfer Schlossgymnasium. Er steht im Physikraum der Schule.
Versuchen wir uns an diesen Wert an.
9,2.
Ja, 9,2 ist auch gut.
Mit den beiden Abiturienten Michael und Simon hantiert er an einem großen Versuchsaufbau mit Messgeräten und einer Art Glaskugel.
Das ist ein Fadenstrahlrohr. Genau, hier sind noch diese beiden Spulen.
Der Lehrer dreht an Reglern, überprüft Kabelverbindungen und blickt immer wieder auf die digitalen Anzeigen der Messgeräte.
Also wir berechnen die Masse vom Elektron, das heißt 10 hoch minus?
10 hoch minus 33 Kilosiemens.
31 Nullen und dann kommt der erste Zahlwert. Deswegen ist also auch eine sehr feine Messung. Deswegen kommt es leider auch auf jeden Millimeter an.
Es ist jetzt früher Nachmittag. Seit ein paar Stunden sind Max Metelmann und seine Schüler schon zugange, wie jeden Dienstag und Donnerstag. Die drei sind als YouTuber hier.
Ich hatte schon immer mal so die Idee, auch Videos zu machen in Physik, weil richtige Experimentiervideos, wo es Live-Experimente gibt, die gibt es verhältnismäßig wenig.
Als dann im Frühjahr die Schulen wegen der Corona-Pandemie erstmals geschlossen waren, dachte er, jetzt oder nie. Denn einerseits waren die Physikräume verwaist, sodass Versuchsaufbauten auch einmal etwas länger stehen bleiben durften. Andererseits brauchte es gerade jetzt anschauliches Lernmaterial.
Seit Jahren sprechen wir darüber, über das Lerntempo von Schülern, das unterschiedliche, auch über diese feste, starre Rhythmisierung des Unterrichts. Und jetzt haben Schüler die Möglichkeit, sich dann mit dem Stoff ein zweites Mal vielleicht zu beschäftigen, wie sie es möchten.
So ließen sich SchülerInnen zudem viel besser für Naturwissenschaften begeistern. Soweit es der Lehrplan zulässt, baut Max Metelmann auch in seinem Unterricht Experimente ein, um trockene Theorie begreifbar zu machen. Dafür hat er vor 3 Jahren, als er neu an die Schule kam, erst einmal die Physiksammlung des Gymnasiums auf Vordermann gebracht, erzählt Simon, der ihm in den Sommerferien dabei half.
Ich saß im Physikkurs und er hatte gefragt, das sieht ja furchtbar aus hier. Und dann haben wir mit ein paar Schülern alles aufgeräumt, einsortiert.
Nun also Videos. Mehr als 50 Clips haben Max Metelmann und seine Schüler Michael und Simon schon produziert. 500 bis 700 Mal werden sie pro Tag angeklickt.
Hallo, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Ich möchte euch ein Experiment vorführen.
Herzlich willkommen bei Physik mit C. Im heutigen Experiment wollen wir uns die Kräftezerlegung anschauen.
Wow!
Ja, so kann man Leute erschrecken, die von Energieerhaltung keine Ahnung haben.
Mit Witz, Charme, einer guten Ausleuchtung sowie dem nötigen Selbstbewusstsein präsentieren Max Metelmann und der 18-jährige Michael die Experimente. Der 17-jährige Simon steht hinter der Kamera, auch jetzt, an diesem Nachmittag. Lehrer Metelmann klatscht in die Hände. Der Dreh beginnt.
Herzlich willkommen bei Physik mit C. Das Elektron hat ja zwei ganz grundlegende Größen. Einmal die Ladung und einmal die Masse. Die Ladung kann man mit dem Millikan-Versuch bestimmen und die Masse kann man mit diesem Versuch bestimmen, den wir hier aufgebaut haben.
Skripte gibt es bei dem Trio nicht. Dafür ist keine Zeit. Die Inhalte werden kurz vor dem Dreh durchgesprochen und kommen dann aus dem Stegreif. Michael und Simon müssen ja noch fürs Abitur lernen und Lehrer Metelmann seinen Unterricht vorbereiten.
Super, perfekt. Den nehmen wir.
Den nehmen wir.
Der erste Take ist geschafft.
Gut. Kamera an.
Ja, jetzt habe ich sie.
Nun ist Max Metelmann dran.
So, jetzt kann es losgehen. Jetzt drehen wir die Beschleunigungsspannung hoch.
Mit großer Leidenschaft erklärt er das Experiment und die einzelnen Aufbauten. Dann dreht er den Regler hoch.
Das schneiden wir gleich alles raus.
Und nach einer kurzen Nachjustierung leuchtet im Fadenstrahlrohr ein blauer Elektronenring.
Ja, dann schauen wir uns die Kreisbahn an. Machen wir hier einen Schnitt, oder?
Ja.
Es wird noch ein, zwei Wochen dauern, bis das Video dann wirklich online ist.
Ich habe jetzt noch drei in der Pipeline. Wir produzieren schneller, als der Schnitt gelingt.
Ein paar Abende pro Woche sitze er sicherlich an den Videos, sagt Lehrer Metelmann. Wirklich aufwendig seien bisher aber vor allem die Versuchsaufbauten gewesen.
Wir haben eigentlich mit Experimenten ein bisschen beginnen wollen, die mal was Besonderes sind. Das erste Experiment, eines der ersten, ist die Hochspannungsleitung. Die stand hier 4 Meter. So, und das ist auch unheimlich aufwendig für Kollegen, das im Unterricht aufzubauen.
In Zukunft brauchen sie das nicht mehr, denn die Hochspannungsleitung gibt es jetzt bei Max Metelmann auf YouTube.
Ja, und der bewirbt seine Videos mit dem Spruch Physik für alle mit Lichtgeschwindigkeit, Kurs Physik mit C. Während Experimente in Physik, Chemie oder Biologie den Unterricht anschaulicher machen, zeigen, warum es sich lohnt, den Stoff zu büffeln, was er mit dem Leben zu tun hat, ist es bei Mathe schon schwieriger, den praktischen Nutzen zu versinnbildlichen. Und deshalb, wir haben es vorhin schon von einer Schülerin gehört, fehlte der Präsenzunterricht, das schnelle Nachhaken, Nachfragen und den Lehrern die direkt sichtbaren Fragezeichen in den Gesichtern der Schüler. Was ist alles liegen geblieben an Mathestoff im vergangenen Jahr? Das will ich nun von Professor Anke Lindmeier erfahren. Sie ist Mathematikdidaktikerin an der Universität Jena. Wie schätzen Sie die Lücken ein, die im Fach Mathematik entstanden sind?
Ja, das würde ich auch vermuten, dass viel Stoff liegen geblieben ist. Teilweise gibt es ja auch offizielle Kürzungen. Aber die Datenlage ist nicht gut. Also im Moment fällt mir eigentlich nur die eine Erhebung aus Bremen ein. Dort haben zu Beginn des letzten Schuljahres in den 5. Klassen ungefähr 2/3 der teilnehmenden Kinder die Mindeststandards nicht erreicht. Das ist wirklich tragisch und das ist selbst für Bremen deutlich höher als in den Vorjahren.
Wie entscheidend sind denn die Lernlücken in Mathe für die weitere Schullaufbahn? Das eine baut auf dem anderen auf, vielleicht deutlich mehr als in anderen Fächern nochmal. Möglicherweise könnte das ja auch Auswirkungen dann haben auf den weiteren Bildungsverlauf.
Genau, gerade in der Mathematik baut es sehr stark aufeinander auf. Wenn Sie in der 7. Klasse die linearen Funktionen irgendwie verkürzen und dann in der 9. Klasse versuchen, daran anzuknüpfen mit den quadratischen Funktionen, dann haben Sie ein Problem, weil die Basis natürlich sehr wackelig ist. Also wie entscheidend sind die Lernlücken für die weitere Schulkarriere? Das ist schwierig abzuschätzen und wirklich zu beziffern, aber was wir eben aus sehr vielen Studien wissen, sind 2 Dinge. Das erste ganz einfach, weniger Lernzeit heißt weniger Lernen. Und zweitens, dass solche Schulschließungen nicht für alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Auswirkungen haben. Es gibt ganz viele, die werden das sicherlich schnell kompensieren können. Wenn Sie normalerweise 45 Minuten Mathestunde haben, dann machen Sie ja auch nicht von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert Mathe. Und viele werden das gut wieder aufholen können. Aber es ist ganz klar, dass die Schülerinnen und Schüler mit schlechteren Vorkenntnissen aus sozial benachteiligten Elternhäusern oder solche, die aus irgendwelchen anderen Gründen gerade wenig Unterstützung außerhalb der Schule haben, das werden die klaren Verlierer sein.
Wenn man bedenkt, dass auch schon ohne Corona die Mathekenntnisse aus der Schulzeit bei vielen gar nicht mal so rosig sind und sie im weiteren Verlauf zum Beispiel im Studium an Statistikklausuren, die auch in ganz anderen Fächern eine Rolle spielen, scheitern, da sieht man ja schon, wie wichtig Mathe fürs Leben ist.
Ja, genau. Und es ist sogar so, dass wir wissen, dass diese Kompetenzen aus dem sogenannten MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die werden immer wichtiger für die Beteiligung in Gesellschaft und Arbeitswelt. Also den Fachkräftemangel, den gibt es eben besonders stark im mathematisch-technischen Bereich. Aber auch dort, wo man zuerst gar nicht daran denkt, dass es vielleicht irgendwie ein erhöhtes mathematisches, technisches Verständnis bedarf, also denken Sie zum Beispiel an pflegerische Berufe oder so, da wird es auch immer schwieriger, aufgrund der Digitalisierung Defizite in diesem MINT-Bereich dann durch andere Qualitäten ausgleichen zu können. Also das hat schon gesellschaftlich eine besondere Brisanz. Und das kann man sich auch ganz konkret jetzt im Moment angucken. Also wenn man sich jetzt beispielsweise selbst überlegen möchte, diese Lockdown-Maßnahmen, machen die jetzt Sinn oder sind die weniger sinnvoll oder so, dann ist die Einschätzung, zu der sie kommen, auch davon abhängig, ob sie jetzt die Natur so eines exponentiellen Wachstums verstanden haben. Das ist ja kein einfaches, je länger, desto mehr, sondern das ist eine ganz spezielle Art von Wachstum und sowas sollte man eigentlich in der Schule bereits eben erworben haben, das Verständnis dafür.
Also Verständnis für wissenschaftliche Grundlagen, möglicherweise auch Plausibilitätsprüfungen, die ja in allen Lebensbereichen wichtig sind und natürlich auch zu verstehen, was die digitale Welt zusammenhält. Denn Mathematikkenntnisse sind ja auch gerade für die Algorithmen, aus denen die digitale Welt besteht, ganz wichtig. Jetzt ist die Frage natürlich, wie lernt man so etwas? Wie sollte ein guter Mathematikunterricht verlaufen? Was besagen da Ihre Forschungen?
Also erstmal ist Mathematikunterricht dann gut, wenn er die richtigen Zielsetzungen so verfolgt, dass sie auch erreicht werden können. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Grundorientierung, die natürlich sehr abstrakt ist. Also wenn man das zerlegt, dann kommt man zu verschiedenen Punkten, die man in einem guten Mathematikunterricht lernen sollte. Einmal brauche ich so eine Alltagskompetenz, ja, ich muss lernen, mit Prozentrechnung umzugehen, mit Gewichten und Maßstäben. Das wäre aber noch wenig ambitioniert. Dann brauchen wir das, was wir gerade schon ein bisschen angeguckt haben, dass ich auch Grundlagen für berufliche und gesellschaftliche Anwendungen brauche. Und vielleicht möchte ich sogar in die Mathematik als Wissenschaft einführen. Und wenn man das runterbricht, dann kommt man im Kern dazu, dass man lernen muss, im Mathematikunterricht mit den Inhalten auch so zu arbeiten, dass man damit Probleme lösen kann oder begründen kann, warum etwas mathematisch gesehen so ist, wie es ist. Und da, die Datenlage ist nicht gut, aber wir sehen doch, dass die Tendenz eher so ist, dass wenn zum Beispiel Unterrichtszeit knapp wird oder in Corona eben auch Distanzunterricht gesetzt wird, dass dann der Fokus verschoben wird hin zu den eher basalen Kenntnissen. Da heißt es dann schnell, wir haben uns geeinigt, wir haben alles geschafft, aber wir lassen die Textaufgaben weg. Und das sehen wir natürlich mit Sorge an dieser Stelle, weil dann eben dieser Umgang mit der Mathematik, so wie er später gebraucht wird, eben hier nicht erworben wird.
Ja, weil genau die Textaufgabe auch immer den Bezug herstellt zum Alltag, wo man die Mathematik nutzen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, diejenigen Schüler und Schülerinnen, die merken, dass sie in Mathe nicht mehr wirklich mitkommen, die möglicherweise vor der Corona-Pandemie schon nicht ganz so gut standen und jetzt einfach sagen, ich weiß gar nicht, worum das geht hier. Ich komme einfach nicht mehr mit. Was empfehlen Sie diesen Schülerinnen und Schülern?
Ja, das ist ganz schwierig, weil wir von unseren Schülerinnen und Schülern gerade im Distanzunterricht sehr viel Eigenständigkeit abverlangen, aber auf der anderen Seite die Möglichkeiten, auf eigene Initiative hin etwas zu verändern, häufig sehr begrenzt sind. Aber das Erste, was ich trotzdem den Schülerinnen und Schülern empfehlen würde, ist zu gucken, sie zu vernetzen, zu schauen, ich bin nicht alleine, habe ich auch eine Infrastruktur, wo ich mit den anderen und meiner Lehrkraft auch Kontakt aufnehmen kann. Mathematik lernt man nicht ohne Austausch und ohne einem Gegenüber. Man muss die jungen Menschen da auch ermächtigen. Wenn man mal von rechnerischen Grundlagen ausgeht und es gibt da ein Problem, ich habe nicht mitgekriegt, wie ich mit Brüchen umgehe beispielsweise, dann gibt es da übrigens auch kommerzielle Angebote. Aber man muss auch ganz klar sagen, die genügen nicht für einen Schulabschluss. Ja, das reicht dann nicht. Dort sind die Schülerinnen und Schüler natürlich auf die sachkundige Hilfe von Lehrkräften auch angewiesen. Also da ist sicherlich die Frage gut, ich komme hier nicht mit. Ich zeige gerne mal, was ich jetzt mit dieser Aufgabe mache. Vielleicht können wir mal eine Videokonferenz machen und sie gucken mir dabei zu, wenn ich versuche, das zu lösen. Und wenn sie dann eine Idee haben, wo jetzt meine Schwierigkeit ist, vielleicht können sie mir dann ein paar Stichworte geben, dann haben Schülerinnen und Schüler schon eher eine Chance.
Das heißt, Sie plädieren ein bisschen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler so eine individuelle Nachhilfe durch ihren Lehrer einfordern.
Genau.
Eine Empfehlung von Professor Anke Lindmeier, Mathematikdidaktikerin an der Universität Jena. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Ja, und damit geht Campus und Karriere für heute auch schon wieder zu Ende. Ich bin Thekla Jahn und wünsche noch einen schönen Tag, zum Beispiel mit unserer DLF-Audiothek-App, in der Sie alle Beiträge des Programms nachhören können. Oder gleich live nach den Nachrichten mit Corso, Kunst und Pop. Dann geht es unter anderem um die Serie Ich und die anderen, die auf der Berlinale Premiere hat.